der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen zur 30. Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit mir, Clara Lange, zum Thema muslimisch-migrantisch auf dem Land mit Dua Zeitun. Schön, dass du dabei bist.
Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
Ja, super. Ich möchte gar keine lange, detaillierte Einleitung geben, denn Dua Zeitun kann selbst viel besser erzählen, worum es bei diesem Thema geht. Sie ist Tochter syrischer Einwanderer und islamische Theologin. Dua arbeitet als Pädagogin an der katholischen Landvolkhochschule Ösede im Landkreis Osnabrück. Sie ist Expertin für Antisemitismusprävention. Ja, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Kommen wir zur ersten Frage. Kannst du zuerst einmal kurz zu dir erzählen? Was war deine Motivation, dich für den interkulturellen Dialog einzusetzen und ja konkret als islamische Theologin an der katholischen Landvolkhochschule Ösede zu arbeiten?
Ja, ich muss auch sagen, ich bin gebürtige Aachenerin. Also ich bin in Aachen geboren, lebe aber hier im Osnabrücker Land ja seit meiner Kindergartenzeit. Mein Vater war Imam, bin ich in der Moscheegemeinde in der Ibrahim al-Khalil-Moschee groß geworden quasi. Und bin dort angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren. Und da konnte man sagen, bin ich in die Fußstapfen meines Vaters getreten, der mittlerweile verstorben ist, und habe dann in Kontakt mit dem Bistum Osnabrück, haben wir angefangen, gemeinsam im Bereich interreligiöser, interkultureller Dialog ja, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das heißt, man kann schon sagen, bevor ich in der katholischen Landvolkhochschule angefangen bin zu arbeiten, war erstmal das Ehrenamt weit im Vordergrund. Und über das Bistum Osnabrück ist mir diese Möglichkeit oder diese Chance gegeben worden, quasi mich zu bewerben, ein Projekt in der katholischen Landvolkhochschule Ösede leiten zu können. Das heißt, man sieht ja, dass diese Vernetzung und diese Netzwerkarbeit im Ehrenamt hat dazu geführt, dass ich dann quasi diesen Zugang bekommen habe, die katholische Landvolkhochschule Ösede kennenzulernen und dann auch ein Teil dieses Teams zu sein seit 2012 bis heute.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das Projekt würde ich erstmal noch hinten anstellen, weil ich das erstmal interessant fände, wenn du uns ein bisschen zu der Lebenssituation der muslimischen Migrantinnen in den ländlichen Räumen erzählen kannst, um einfach den Hintergrundkontext zu geben. Ich selbst kenne mich da auch nicht besonders gut aus, nur auf die Recherche, die ich halt vorher gemacht habe. Also könntest du uns vielleicht einmal erzählen, wie es im Osnabrücker Land aussieht, wie dein Arbeitskontext da ist und ja, wie die Lebenssituation ist und vielleicht auch im Vergleich zu den Städten.
Mhm. Also da ich im ländlichen Raum arbeite, bin ich natürlich auch so, ist mein Einsatzgebiet quasi auch der ländliche Raum. Und meine Zielgruppe sind MuslimInnen von ja Kinder, Jugendliche bis zu den SeniorInnen. Das heißt, ich arbeite mit der gesamten Bandbreite und habe dann natürlich mein Netzwerk weitaus dann auch erweitert im Landkreis Osnabrück. Und man muss natürlich gucken, sprechen wir nach 2015 oder vor 2015? Das heißt, vor 2015, vor der jüngsten Flüchtlingswelle, ja, leben MuslimInnen im ländlichen Raum, ja, hauptsächlich aus der zweiten Generation, das heißt aus der dritten Generation, das heißt zurückführend vielleicht sogar schon bis zur Gastarbeitergeneration. Das heißt MuslimInnen, die ja hier in Deutschland sozialisiert sind, auch schon als Teil der Gesellschaft auch gelten. Und da muss ich sagen, war mein Bezug noch nicht sehr stark, sondern letztendlich hat so meine Arbeit sich intensiviert durch die Flüchtlingswelle. Das heißt Menschen, die aus Syrien nach Deutschland zu uns gekommen sind. Und da quasi 2014 bin ich dann auch angefangen, ja, Menschen aufzusuchen, MuslimInnen aufzusuchen im ländlichen Raum, um sie so ein bisschen auch mit der Landvolkhochschule in Berührung zu bringen, auf uns aufmerksam zu machen, Bildungsformate zu schaffen, wo sie dann auch zu uns kommen können und ja, auch wir da verschiedene Themen aufgreifen und auch so ein bisschen auch ihre Lebenswelt mehr zu verstehen, aber auch umgekehrt auch so ein bisschen den interkulturellen und den interreligiösen Dialog nochmal zu bereichern, nochmal zu intensivieren.
Alles klar. Wie groß ist denn die muslimische oder migrantische Community vor Ort? Wie groß ist da ungefähr deine Zielgruppe?
Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber natürlich der gesamte Landkreis und das sind natürlich auch Orte dann, die auch schon etwas weiter weg sind. Also nee, die Frage ist, glaube ich, ist schwierig zu sagen. Also ja. Genau. Man muss natürlich sagen, MuslimInnen im ländlichen Raum, wenn man es mit der Stadt vergleicht, sind die natürlich eher in der Minderheit. Das hat vielerlei Gründe. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch damit gut zusammenpasst, aber in der Regel Minderheiten versuchen natürlich immer an Orte zu sein, wo sie ja gut angedockt sind an Orte, die ihnen wichtig sind. Natürlich aber auch mit Menschen aus ihrem Herkunftsland. Also da sieht man einfach, dass es oft so, dass sie dann gucken, wo können wir ein paar Familien zusammenkommen, dass wir so ein bisschen ein Heimatgefühl auch empfinden und dass wir da auch nicht allein sind. Natürlich gibt es Menschen, die auch im ländlichen Raum auch angekommen sind und heimisch geworden sind. Ja, und da versucht man natürlich auch immer zu gucken, Infrastrukturen zu schaffen. Wie schaffen wir das, uns zu mobilisieren, gedockt an Moscheegemeinden, die wir erreichen können? Wie können wir auch so ein bisschen auch unsere Kultur aufrechterhalten in einem Land, wo wir natürlich auch, ja, erstmal hier leben oder vielleicht auch weiterleben werden?
Wo findet dann dieses Zusammenkommen und die eigene Kultur leben statt? Also nicht nur die Religion, es gibt ja dann wenige Moscheen, also in den ländlichen Räumen. Wo sind die? Wie weit müssen die Leute da fahren? Und wo sind dann auch Gemeinschaftsräume, wo zusammengetroffen werden kann?
Das ist halt so dieses Problem, warum Menschen im ländlichen Raum oft dann das als Herausforderung sehen und vielleicht dann eher dann versuchen, sehr stadtnah dann auch oder in die Stadtnähe zu ziehen. Liegt einfach darin, wenn wir über die jüngste Flüchtlingswelle sprechen, also Geflüchtete aus Syrien, das ist quasi die Muttersprache Arabisch, und im Landkreis Osnabrück gibt es tatsächlich keine Moschee, die in der arabischen Sprache quasi auch dort präsent ist. Das heißt, die nächste Moschee wäre in Osnabrück, beziehungsweise das sind dort ja 2 oder 3 Moscheen vor Ort. Und somit war das halt interessant, dass die MuslimInnen, die praktizierenden MuslimInnen quasi, die im ländlichen Raum gelebt haben, mussten natürlich dann einen weiten Weg vor sich nehmen, um dann an das Freitagsgebet teilzunehmen. Auch orientalische Geschäfte, genau. Da zum Beispiel mussten die, ich kenne zum Beispiel einige auch aus Fürstenau, die gesagt haben, wir mussten immer 1 Stunde mit dem Bus fahren, um dann nach Osnabrück zu kommen, um ja die arabischen Lebensmittel kaufen zu können, weil die für uns halt wichtig sind, relevant sind. Gut, im Laufe der Zeit haben die Menschen natürlich sich integriert, haben die Sprache gelernt, haben Führerschein, haben ein Auto. Mittlerweile ist es jetzt nicht mehr problematisch zu sagen, ich lebe im ländlichen Raum und kann mich mobilisieren und kann dann auch weite Strecken auf mich nehmen, um dann auch meine Bedürfnisse zu bedecken, ne? Also meine Bedürfnisse zu
bedecken. Genau, zu decken.
Genau. Und ich denke, heute ist es einfacher, aber wenn man das mit 2015 vergleicht, war das natürlich eine Herausforderung. Und für viele Musliminnen war auch so ein Gefühl, auch teilweise sagen, naja, ich fühle mich einsam, ich bin hier allein. Allerdings haben wieder andere diese Chance darin gesehen, die deutsche Sprache schneller zu lernen. Man war dann nicht in einer Gesamtgruppe, sondern man war dann integriert in der deutschen Gesellschaft und haben dadurch natürlich Chancen bekommen, ja, Praktikumsplätze zu bekommen, vielleicht auch arbeiten zu können. War natürlich dann einfacher, weil da war keine große Masse an Menschen, die vielleicht bestimmte, ja, Unterstützung gebraucht haben. Und das sagen wir natürlich auch, melden mir auch viele Geflüchtete zurück, sagen, wir haben ja im Landkreis auf jeden Fall mehr Chancen bekommen und mehr Unterstützung bekommen als vielleicht sogar in der Stadt, wo vielleicht größere Massen an Menschen zusammengekommen sind.
Ja, das ist sehr schön zu hören, wollte ich sagen. Entschuldigung für die Unterbrechung.
Auf jeden Fall. Also von daher, es gibt viele, viele Vorurteile für MuslimInnen oder für MigrantInnen im ländlichen Raum quasi zu leben. Ich würde sagen, das macht den Integrationsprozess einfacher, erleichtert auf jeden Fall. Aber zu Beginn war es natürlich auch eine Herausforderung, weil man da erstmal die Sprache noch nicht kannte und man hat natürlich Gleichgesinnte gesucht, die meine Sprache kennen, die meine Religion auch irgendwo verstehen und aber auch, wie gesagt, die auch sehr viel Zeit auf sich nehmen mussten, um den nächsten Ort zu finden, wo sie ja ihre orientalischen Lebensmittel finden konnten, das nächste Gotteshaus, wo sie dann auch den Gottesdienst auch in ihrer Muttersprache verstehen konnten. Das sind natürlich Dinge, die haben das auch mehr oder weniger erschwert.
Okay, jetzt hast du die Herausforderung schon angesprochen. Also einerseits eine recht dünne Community, würde ich mal so sagen, dass einfach nicht so viel Anschluss am Anfang da sein kann, und auch die Mobilität. Was sind dann noch Herausforderungen, die vielleicht in den Städten nicht ganz so ausgeprägt sind?
Ja, es kommt natürlich darauf an, wo im ländlichen Raum. Ne? Also ländlicher Raum ist natürlich, es können Dörfer sein, wo man vielleicht als einziger Muslim dort lebt. Das kann, muss jetzt nicht. Ich mag es auch nicht zu stigmatisieren oder zu sagen, dass Dörfer generell quasi MuslimInnen benachteiligen. Das kann man so nicht sagen, keinster Weise. Aber es kann natürlich eine Herausforderung sein, wenn man in einem Ort ist, wo man als Muslim gar nicht bekannt ist, wo man vielleicht diese Berührung auch mit MuslimInnen nicht hat, wo erstmal so ein Prozess kommt, erstmal sich anzunähern, erstmal vielleicht auch diese Vorurteile so ein bisschen an die Seite zu legen und zu sagen, naja, ich lerne jetzt erstmal diesen Menschen kennen und schaue erstmal, ob diese Vorurteile berechtigt sind oder nicht. Kann, muss jetzt nicht. Ich glaube, das kann natürlich eine Herausforderung sein und natürlich aber auch für den Muslim selber. Also Minderheiten haben es ja auch generell in einer Mehrheitsgesellschaft nicht immer leicht. Und wenn man natürlich als einzige Familie oder als Einzelperson an einem Ort ist, wo man so ein bisschen, ja, der Exot quasi ist, kann es natürlich auch für Frustration sorgen. So, das heißt, man braucht so ein bisschen ein Gleichgewicht. Ja, die Mehrheitsgesellschaft, die ich auch brauche und für die ich auch dankbar bin, um mich dann in die Gesellschaft zu integrieren. Aber ich brauche natürlich auch Menschen, wo ich mich auch heimisch fühle, wo ich so ein bisschen auch, ja, meine Sprache sprechen kann, meine Muttersprache sprechen kann, wo der andere auch oder die andere meine Religion versteht und auch mit mir vielleicht auch gemeinsam Religion lebt. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, den man nicht unterschätzen darf.
Ist die religiöse Zugehörigkeit, macht die einen großen Unterschied, also jetzt zur religiösen Zugehörigkeit der Geflüchteten, aber auch zu der religiösen Zugehörigkeit der Leute vor Ort, weil ich komme zum Beispiel aus einem ländlichen Raum, wo das evangelische Christentum vorherrschend ist und der katholische Osnabrücker Raum ist dann nochmal anders als selbst meine Heimat. Also da genauso sehr der Kontext auf.
Also ich sage das immer oft in Interviews oder beziehungsweise in meinen Vorträgen. Es wird ja hier immer so gezeigt, die Muslime sind sehr stark an ihrer Religion gebunden. Das ist nicht, weil sie Muslime sind. Es gibt einen anderen Grund und den übersehen viele Menschen. Allgemein ist es bei Minderheiten so, dass sie dann die religiöse Identität als Halt brauchen. Weil man in der Mehrheitsgesellschaft natürlich die Gefahr besteht, dass die eigene religiöse Identität untergeht. Ich gebe ein Beispiel. Die syrischen Christen haben einen sehr starken Bezug gehabt in Syrien zum Christentum, weil sie als Minderheit galten. Das heißt, sie sagen mir auch selber, die jetzt mittlerweile in Deutschland leben, sagen, also wir in Syrien, wir haben ja noch mal einen stärkeren Bezug zu unserer Religion als die deutschen Christen hier. Also die sogar die christliche Gesellschaft hier in Deutschland stark kritisieren und sagen, naja, das sind ja hier keine Christen. Ich bitte dich nur. Die gehen ja gar nicht in die Kirche, die fragen ihre Kinder, ob sie gehen wollen oder nicht. Wir gehen täglich in die Kirche am Wochenende und wir bringen uns in die Kirche ein. Das sehe ich hier nicht. Und hier fastet doch fast keiner. In Syrien fasten wir. Also da habe ich gesehen, wie stark ihr Bezug ist zum Christentum in ihrer Heimat, weil sie als Minderheit gelten. Das heißt, es hat nicht nur damit zu tun, weil es Muslime sind, auch die Juden, die hier auch in Deutschland als Minderheit gelten, brauchen diesen Bezug zu ihrem Glauben, weil sie sonst in der Mehrheitsgesellschaft untergehen. Und das ist quasi ein Beleg dazu, dass es eine Erscheinung ist, die Minderheiten angeht und nicht nur MuslimInnen. Und das vergisst man halt schnell. Also das betrifft nicht nur Muslime, sondern Juden, Christen in islamisch geprägten Ländern sind genauso stark gebunden an ihrem Glauben und halten da auch sehr stark fest.
Ja, das ergibt total Sinn. Das war mir auch nicht bewusst vorher, aber ja, auf jeden Fall. Wie sieht es denn um die gesellschaftliche Teilhabe von MuslimInnen aus? Wie divers sind zum Beispiel die politischen Gremien? Also können die MigrantInnen oder die Muslimen da ihre Stimme auch, ja, mit ihrer Stimme Platz finden?
Ja, das ist auch so ein bisschen so ein, vielleicht auch ein Themenschwerpunkt in meiner Arbeit. Integration und Teilhabe, Empowerment. Das heißt, mein Ziel ist es einfach, MuslimInnen so ein bisschen zu empowern, sagen, ist, und zu bestärken, ihr seid oder wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir sind auch Deutsche mit Migrationshintergrund, dieser Begriff, den man ja immer wieder anhängen muss. Ich sage auch zu den Jugendlichen, ihr dürft Deutsch-Türken sein, ihr dürft Deutsch-Syrer sein. Ich muss mich nicht für eine Seite entscheiden. Und wenn ich natürlich mich als Teil dieser Gesellschaft betrachte, habe ich natürlich auch Aufgaben und Verantwortung gegenüber diesem Land, in dem ich lebe. Und somit ist natürlich auch politische Teilhabe wichtig, gesellschaftliche Teilhabe, ehrenamtliches Engagement. Das heißt, wir als Muslime natürlich sind in der Pflicht, uns in allen Bereichen einzubringen, um auch ein sichtbarer Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und von daher natürlich hat sich auch, ja, politischen Gremien natürlich auch verändert im Laufe der Zeit. Wir haben jetzt auch viele MuslimInnen, die auch in der Politik tätig sind. Wir haben im Bundestag auch MuslimInnen, vielleicht nicht so viele. Ich würde mir wünschen, dass es auch nochmal einige mehr dazukommen, die Parteien diverser machen, nochmal den Islam, den islamischen Blickwinkel mit reinnehmen, um auf Augenhöhe auch als Religion mitzuwirken, mit Entscheidungen zu treffen, die für die gesamte Gesellschaft von Vorteil ist und von Guten ist.
Ja, ich meine, es sind irgendwie so 4,5 Millionen Deutsche muslimisch. Das heißt, es sind ja knapp jede 16. Person. Das klingt irgendwie nicht so viel, aber wenn man da den Bundestag angucken würde, da ist auf jeden Fall nicht jede 16. Person muslimisch. Aber ja, sie sind auf jeden Fall mittlerweile schon präsenter als einigen Jahren noch. Das stimmt. Wie würdest du sagen, hat sich die Situation in den letzten Jahren verändert? Du hast schon angesprochen, dass es quasi ein vor 2015, ein nach 2015 gab, aber gibt es auch andere raumübergreifende Themen, die jetzt in den letzten Jahren stärkeren Einfluss gewinnen und die ja, Situation in der muslimischen Community oder auch zwischen Communities verändern?
Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass der interreligiöse Dialog immer wichtiger wird, auch dass Religionen hier in diesem Land miteinander in den Austausch kommen, miteinander ins Gespräch kommen, vielleicht bestimmte Konflikte nochmal diskutieren und auch irgendwo versuchen, einen Kompromiss zu finden, wie können wir hier als diverse Gesellschaft friedlich zusammenleben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, gerade wenn wir jetzt sehen, was auf dieser Welt so passiert, ist einfach wichtig, dass wir das friedliche Zusammenleben hier nochmal bestärken und auch darauf beharren, dass wir hier als bunte Gesellschaft, als diverse Gesellschaft auch hier ja zusammen als eine Gesellschaft zusammenleben wollen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber wir müssen natürlich auch sagen, der antimuslimische Rassismus spielt natürlich auch eine Rolle in dieser Gesellschaft. Ich will jetzt nicht sagen, ob es jetzt nur durch anhand oder durch die Flüchtlingswelle jetzt damit zu tun hat, aber antimuslimischer Rassismus ist natürlich ein Phänomen, was ich auch hier im Rahmen meiner Arbeit auch anspreche und diskutiere mit verschiedensten Zielgruppen. Und es ist erschreckend natürlich zu erfahren, was vor allem Jugendliche natürlich auch berichten an Erfahrungen an antimuslimischen Rassismus in ihrem Alltag. Ich möchte natürlich sagen, nicht jeder Fall muss antimuslimischer Natur sein. Also da muss man immer genau hingucken und es auch gut überdenken. Manche Fälle sind vielleicht auch erstmal vielleicht ein Missverständnis, vielleicht ungünstiger Ausdruck, aber erstmal in diesem Sinne fühlt sich diese Zielgruppe erstmal, ja, diskriminiert, kann man sagen. Und natürlich kann ich jetzt nicht unterstellen, naja, dieses Gefühl passt aber nicht, das steht dir nicht zu. So, und ich finde, das ist einfach nochmal erschreckend, was vor allem die jungen Menschen mir berichten. Was für Zitate sie mir dann auch wiedergeben. Und ich glaube, das ist nochmal auch ein wichtiges Thema, was aufgegriffen werden muss. Dass antimuslimischer Rassismus natürlich nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt werden muss und sagen, naja, das sind Einzelfälle. Nee, das sind schon Fälle, die auch auf die jungen Menschen wirken, die für Frustration sorgen. Auch dafür sorgen, dass viele junge MuslimInnen, die hier in Deutschland sozialisiert sind, überlegen, auszuwandern, die wir aber brauchen. Die studieren, Ausbildung, also Menschen, die hier arbeiten sollen und auch letztendlich auch für unser wirtschaftliches System ja auch aufkommen. Ne? Brauchen sie. Unsere Wirtschaft braucht sie. So, und wenn diese jungen Menschen natürlich aus dieses Gefühl, wir gehören nicht zu dieser Gesellschaft, wir werden hier nicht anerkannt, wir werden hier nicht akzeptiert. Obwohl wir hier geboren sind, aufgewachsen sind, heißt es immer, wo kommst du denn her? Ja, wo kommst du denn wirklich her? Ich frage mich, wie lange muss man noch diese Frage stellen? Wieso reicht es nicht, wenn ich sage, ich komme aus Aachen, ich bin in Aachen geboren, Punkt. So, meine Eltern kommen aus Syrien, ja, schön, kann man gerne diskutieren, aber ist es ausschlaggebend? Nein, ich bin in Aachen geboren. So, und wenn natürlich junge Musliminnen immer wieder damit konfrontiert werden, und immer wieder dieses Gefühl bekommen, du gehörst hier gar nicht hin. Gast. Ja, dann wird ein Gast auch sich wie ein Gast benehmen. Also passiv. Hm. Ich kann nicht erwarten, wenn ich als Mehrheitsgesellschaft, als ein Teil der Mehrheitsgesellschaft, einen Muslim sage, ganz klar sagen, du bist hier ein Gast, du bist hier nicht zu Hause, kann ich nicht erwarten, oder habe ich kein Recht darauf zu erwarten, dass dieser Gast aktiv wird. Denn ein Gast ist ein Gast und lässt sich erstmal bedienen. So. Und wenn ich aber ein Teil einer Familie bin, ein Teil eines Landes bin, dann fange ich an, aber auch Aufgaben zu übernehmen. Das ist dann meine Pflicht. So. Und ich finde, das muss unsere Gesellschaft langsam verstehen. Wir sind mittlerweile in der dritten und in der vierten Generation. Ich bin selber aus der zweiten. So, wenn ich jetzt demnächst Enkelkinder habe, sind das schon die vierte Generation. Und wir sprechen immer noch darüber oder fragen uns immer noch, wo kommst du her? Also mein Enkelkind wird irgendwann mal sagen, meine Oma ist in Deutschland geboren. Und muss man trotzdem dann wissen, wo der Urvater herkommt? Nein. Muss man nicht. So, und das sind so Dinge natürlich, die auch für mich Indizien sind von antimuslimischem Rassismus, wenn man den Islam und die Muslime nicht als Teil dieser Gesellschaft akzeptiert. Aufgrund ihres Glaubens. So, und diese Frage, gehört der Islam zu Deutschland? Ja, der Islam gehört zu Deutschland, denn der Islam ist ein Teil meiner Identität. Und wenn ich hier zu Deutschland gehöre, gehört mein Glaube genauso auch hierhin. Punkt.
Ja, das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz dafür. Und vielen Dank auch für diese Metapher mit den Gästen und der Familie. Ich glaube, das macht das ganz anschaulich für mich auf jeden Fall. Ja, eben, Gäste werden anders behandelt als Mitglieder der Familie. Also müssen wir da einfach mal dran arbeiten, dass alle auch Teile der Familie werden. Ja, Stichwort, da würde ich gerne jetzt zu deiner aktiven Arbeit kommen. Und Zu den Projekten, die du in Ösede bisher geleitet hast, möchtest du uns da gerne einmal in eins mitnehmen, vielleicht das, wo du 2012 mit gestartet hast und erzählen, wie ihr da Verständnis zwischen den Kulturen fördern konntet oder Vorurteile abbaut und welche Methoden erfolgreich sind?
Ja, das erste Projekt natürlich, mit dem ich gestartet bin, das vergesse ich natürlich, war so mein, genau, und wo ich auch angefangen bin, in der Landwirtschaftsschule zu arbeiten. Das war für mich natürlich auch eine neue Erfahrung und auch eine positive und eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Das war interreligiöser Dialog in der Jugendverbandsarbeit. Im Rahmen dieses Projektes hat sich oder wurde ein muslimischer Jugendverein gegründet. Er heißt heute Muslimische Jugendcommunity Osnabrücker Land e.V. Das heißt, im Rahmen dieses Projektes war ich quasi dafür da, einen Verein mitzugründen, zu unterstützen und dann natürlich den interreligiösen Dialog mit der katholischen Jugend nochmal zu kombinieren. Das heißt, dann waren wir dann auch in Kooperation mit dem Bistum Osnabrück und mit dem Jugenddekanat. Und dort hat es dann halt quasi unterschiedliche, ja, Begegnungstreffen, Aktivitäten stattgefunden, wo sie sich dann auch kennenlernen durften, miteinander in Austausch zu kommen. Das heißt, zum einen ein Verein, der gegründet worden ist und der dann auch dieser Verein, der jetzt auch bis heute mit der katholischen Landfachhochschule kooperiert, den ich quasi heute auch koordiniere. Das heißt, ich arbeite in der Landfachhochschule Ösede und koordiniere auch den muslimischen Jugendverein und versuchen da immer gemeinsam Projekte an Land zu ziehen und aber auch gemeinsam für einen regen Austausch zu sorgen. Genau, und ja, quasi die Landfachhochschule, kann man sagen, hat dazu beigetragen, dass ein muslimischer Jugendverein im ländlichen Raum seinen Platz findet und seitdem auch viele Projekte initiiert, konzipiert und auch durchführt.
Vielen Dank. Also könnte ich mir das so ein bisschen vorstellen wie die Landjugend bloß für Muslime oder
genau.
Ist das ein bisschen...
Allerdings ist das natürlich ein Verein, der offen ist für jeden Jugendlichen. Also wir haben auch nicht-muslimische Jugendliche, die auch dort aktiv sind. Allerdings ist es natürlich nochmal den Schwerpunkt, oder warum so ein Verein auch gut ist, dass die Minderheit in bestimmten Zeiten auch sich als Mehrheit fühlt. Das ist auch eine schöne Erfahrung, die man hat. Das heißt, in den Seminaren sind 80%, ich würde sogar sagen 90% muslimisch gelesene Jugendliche, die dann auch irgendwo auch das Gefühl haben, so, mich versteht jetzt jeder, der hier sitzt. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich muss mich nicht erklären. Aber natürlich soll das nicht immer der Allgemeinzustand sein, sondern natürlich wollen wir auch diverse Formate schaffen. Aber es ist manchmal gut, dass bestimmte Themen wie antimuslimischer Rassismus, wo dann auch die Jugendlichen auch sagen, hier in diesem Raum, hier in diesem geschützten Raum, traue ich mich mehr zu sagen und kann auch mehr von meinen Erfahrungen sagen, als vielleicht in der Schule, wo ich vielleicht die einzige Muslima bin im Unterricht und dann mich nicht so traue, was zu sagen, weil vielleicht glaubt man mir das nicht. Also auch das wird mir wieder gespiegelt. Und deswegen sind solche Formate wichtig, damit auch diese Bedürfnisse auch abgedeckt sind und auch irgendwo auch diese Bedürfnisse gehört werden können und auch ernst genommen werden können und geguckt werden kann, wo kann ich da andocken, wo kann ich die jungen MuslimInnen auch unterstützen und dafür auch natürlich Bildungsformate schaffen, die sie auch weiterhin empowern.
Ja, vielen Dank. Also geht es vorrangig dann um Bildungs- und Begegnungsformate, ums gut zu
politische
sagen.
Bildung natürlich auch. Mhm. Politische Bildung und Antisemitismus, das Thema Rassismus im Allgemeinen, antimuslimischer Rassismus, Demokratiestärkung, also Extremismusprävention auch. Also wir versuchen wirklich alle Themen abzudecken, die ja hier in unserer Gesellschaft relevant sind.
Und gibt es auch schon, oder im Laufe dieser Jahre, ist jetzt mittlerweile 12 Jahre her, wo ihr angefangen habt, hat sich das auch schon auf andere Landkreise erweitert? Gibt es da auch schon ähnliche Vereine oder ist das noch so ein Vorreiter?
Nee, das sind tatsächlich, also ich kann jetzt nur für das Osnabrücker Land sprechen, da sind wir Vorreiter, aber ich halte hier auch Vorträge bundesweit und da bekomme ich schon öfters auch die Rückmeldung, mein Gott, wie kann man das denn schaffen, dass es hier auch sowas gibt. Aber ich bin halt im ländlichen Raum, im Osnabrücker Raum zuständig und von daher kann ich da natürlich jetzt nicht die gesamten
Landkreise. Du kannst da nicht überall sein, aber es können sich andere Leute ein Beispiel nehmen. Das ist
ganz genau. Anders. Und da ist natürlich auch, da muss man aber natürlich sagen, da ist Netzwerkarbeit ganz wichtig. Und da muss ich sagen, funktioniert das hier im Osnabrücker Land sehr, sehr gut. Wir sind sehr gut vernetzt. Die verschiedenen Religionsgemeinschaften sind gut vernetzt. Und dadurch habe ich ja auch diese Chance bekommen, in einer katholischen Bildungseinrichtung als Muslime arbeiten zu können. Das habe ich natürlich dem Netzwerk zu verdanken, der Netzwerkarbeit und natürlich auch vor allem dem Bistum Osnabrück zu verdanken.
Okay, also Netzwerk ist einer der wichtigen Schritte zu einem guten interkulturellen Dialog. Was würdest du noch da mit reinlegen?
Ich denke natürlich, dass alle Beteiligten auch sich auch öffnen, auch bereit sind für den Dialog. Also ich muss natürlich, damit ein interreligiöser Dialog, damit ein interkultureller Dialog auch erfolgreich werden kann, muss ich natürlich offen sein. Ich muss auch natürlich diese Einstellung haben, zu sagen, na ja, diese Vorurteile möchte ich auch mehr oder weniger beheben. Wenn ich aber natürlich in Kontakt trete und sage, na ja, ich habe aber schon ein festes Bild und das Bild werde ich auch nicht ändern wollen, dann braucht man auch nicht in Dialog zu treten. Dann
Ja.
brauchen wir jetzt einen interreligiösen oder interkulturellen Dialog.
Ja.
Alle Beteiligten natürlich. Ich spreche nicht von der Mehrheitsgesellschaft. Wir als Muslime müssen natürlich genauso offen sein und wir müssen auch uns auf dem Weg machen, die anderen Religionsgemeinschaften zu begegnen und nicht warten, dass alles auf uns zukommt. Das geht natürlich auch nicht. Wir müssen alle einen Schritt machen.
Und wie können wir dann als Gesamtgesellschaft zusammen vielleicht noch so ein größeres Bewusstsein für die migrantischen und auch muslimischen Perspektiven schaffen, dass wir irgendwie so eine ja, gleichzeitige Kultur des Respekts erschaffen könnten.
Naja, indem wir nicht mehr über wir und ihr sprechen. Ich glaube, es würde reichen, wenn wir das Wir benutzen und dann fällt dann schon vieles dann weg.
Ja, danke. Das ist ein eigentlich schon sehr guter Schlusspunkt. Hier im Landaussichten-Podcast haben wir eine kleine Tradition, und zwar haben wir mit allen Gästen oder geben allen Gästen die Aufgabe, uns ein Landü-Ei mitzubringen, das wir gemeinsam auspacken. Und das ist die Frage, welcher Fakt oder welche Beobachtung oder was für ein Erlebnis, irgendeine Anekdote, die du in der Arbeit in den ländlichen Räumen gemacht hast, was hat dich da besonders überrascht?
Ja, was mich vielleicht überrascht hat tatsächlich, ich bin in der Stadt groß geworden. Also die längsten Jahre habe ich halt in der Stadt verbracht. Und ich war immer so ein bisschen der Auffassung, naja, die deutschen Christen sind gar nicht so religiös, sondern mehr laizistisch unterwegs. Und ich muss sagen, durch meine Arbeit in der katholischen Landfachhochschule habe ich die deutsche Kultur auch nochmal näher kennengelernt, was so ein bisschen in der Großstadt untergegangen ist. Vielleicht kann man das so sagen. Also jetzt nicht nur Religion, sondern deutsche Kultur tatsächlich. Und das habe ich halt so ein bisschen mehr in unserem Haus so ein bisschen kennenlernen dürfen. Rituale, bestimmte Traditionen, Essen natürlich, deutsches Essen, was man natürlich je nachdem, was man unter deutsches Essen versteht, aber so ein bisschen traditionelles Essen, Plattdeutsch, womit ich ja überhaupt keine Berührung hatte. Also von daher ist es auch für mich nochmal interessant gewesen, nochmal diese Sichtweise nochmal kennenzulernen, was ich halt in meinem Umfeld, in meinem privaten Umfeld ja, nicht kennenlernen durfte, beziehungsweise mir nicht bewusst war.
Was sind das besonders für Rituale oder Traditionen? Also vielleicht kenne ich die ja auch gar nicht, weil das ist ja auch schon eine sehr spezielle Region, würde ich mal sagen.
Zum Beispiel, ja, Rituale zum Beispiel bei den Festen, Familien, wenn Familien Feste kommen, wie die zusammenkommen und wie bestimmte Hochzeiten, ja, organisiert werden, im Emsland zum Beispiel, welche Traditionen, also das sind so bestimmte ja, Aspekte, die mir so nicht bewusst waren, sagen wir so, weil ich da einfach so ein bisschen auch aus der Ferne auf solche kulturellen Felder geguckt habe.
Ja, hast du noch irgendwas anderes, was du hier noch einmal sagen möchtest, unseren HörerInnen mitgeben möchtest? Oder meinst du, es wurde alles gesagt?
Ja, also ich glaube, was ich einfach mir wünsche, ist, dass generell die Bildungshäuser, ob das jetzt Heilfachhochschulen sind, religiös, also quasi katholisch-evangelische Bildungshäuser oder auch städtische, dass man da wirklich versucht, auch Formate zu schaffen, Bildungsformate zu schaffen, wo man auch die MuslimInnen gewinnen kann, sie als Teil, ja, dieser Häuser zu sehen, sie als Gäste auch willkommen heißen zu können und dass man da auch bestimmte Themen aufgreift, die auch diese Minderheiten auch betrifft. Und natürlich optimal ist es, wenn natürlich auch Bildungshäuser dafür sorgen, dass auch MuslimInnen ja ein Teil dieses Teams werden, dass man da auch, dass auch die MitarbeiterInnen divers aufgestellt sind, damit es auch dann auch dazu kommen kann, dass man auch bestimmte Zielgruppen auch mehr erreichen kann.
Vielen Dank, Dua, für die ja, Perspektive, die du mitgebracht hast und vor allem auch ja für deine Arbeit. Und dann vielen Dank auch an Sie, die lieben Hörerinnen und Hörer, für das Reinhören. Bis bald und auf Wiedersehen bei Landaussichten.